Hallo bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC, und einmal im Monat geht es in diesem Podcast um ein international relevantes Thema. Dieses Mal sprechen wir über die Zukunft der UNO, die im Oktober ihr 80-jähriges Bestehen feiert und gerade sehr unter Druck steht. Und wir sprechen über die Zukunft von Frauenrechten, 25 Jahre nach Verabschiedung der wegweisenden Resolution 1325 Frauen, Frieden, Sicherheit. Die Aufgaben der UNO sind dringlicher denn je, hat Außenministerin Beate Meinl-Reisinger bei ihrem Antrittsbesuch bei der UNO City in Wien festgestellt. Mit der Kandidatur Österreichs für einen nicht ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat für 2027 bis 2028 will Österreich sich auch stärker einbringen. Die Entscheidung, ob das gelingt, wird 2026 fallen. Am VIDC setzen wir uns seit langem stark für ein feministisches Verständnis von Sicherheit ein. Eine mögliche Mitgliedschaft im Sicherheitsrat sehen wir daher auch als gute Chance, sich aktiv für die Wahrung von Frauenrechten auszusprechen und Menschenrechtsverteidigerinnen aktiv zu unterstützen. Dazu spreche ich heute mit Ifeoma Melissa Ofoedu und Magda Seewald, zwei Expertinnen, die sich intensiv mit der WPS-Agenda beschäftigen. Melissa Ofoedu ist Mitgründerin der African Cultural Foundation und bis vor kurzem war sie auch Fachreferentin im Bereich internationale Programme der Caritas Österreich, spezialisiert auf Genderökonomie und nachhaltige Entwicklung. Und als Teil der österreichischen Delegation der Zivilgesellschaft ist sie heuer zur Sitzung der UN-Frauenrechtskommission in New York gereist. Willkommen bei Blickwechsel. Schön, dass du da bist.
Danke.
Magda Seewald ist Bereichsleiterin bei Global Dialogue am VIDC und dort maßgeblich daran beteiligt, das Thema feministische Außenpolitik voranzutreiben. Und sie arbeitet aktuell auch mit vielen Partnerinnen aus Afghanistan, Iran, Syrien und Palästina zusammen. Auch willkommen bei Blickwechsel. Schön, dass du auch da bist wieder mal.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Melissa und Magda, die Vereinten Nationen sind, glaube ich, sind wir uns einig, derzeit etwas in der Krise und Frauenrechte sind unter Druck. 80 Jahre sind seit der Gründung der UNO vergangen. Es wird heuer am 24. Oktober sich auch groß gefeiert werden und gleichzeitig ist die Weltordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg und auch eben mit der Gründung der UNO neu und friedlich geordnet werden sollte, gerade in einer großen Unordnung. Ist die UNO aus deiner Sicht, Magda, trotzdem eine Erfolgsgeschichte?
Ich würde sagen, in dem Kontext, wo sie entstanden ist, auf jeden Fall. Es war 1945 im Schatten des Zweiten Weltkriegs, haben sich 50 Staaten damals zusammengeschlossen, um zu sagen, wir wollen in Zukunft Konflikte am Verhandlungstisch lösen, dass es gar nicht erst zu Kriegen kommt. Sie wollten, wie es in der Präambel heißt, die Weltgemeinschaft vor der Geisel des Krieges befreien. Man muss ehrlich sein, das ist ihnen nicht gelungen, gerade heute. Wir haben jetzt noch nie so viele Kriege wie heute seit 1945, aber es sind doch wegweisende Dokumente verabschiedet worden, die Einzug gehalten haben in nationale und überregionale Gesetzgebungen. Und heute hat die UNO 193 Mitglieder. Das ist ja doch ein Erfolg. Vielleicht ein paar dieser Meilensteine. 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet, die Einzug gehalten hat in sehr viele Gesetzgebungen. 1966 der Internationale Pakt für bürgerliche und politische Rechte, auch der Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Es wurden maßgebliche UN-Organisationen gegründet, wo wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, dass sie nicht mehr existieren. Ich nenne da zum Beispiel das UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR, wobei man auch sagen muss, und da komme ich auf den Krisenmodus, den du angesprochen hast, durch die Kürzungen der USA oder sagen wir durch das Canceln der Förderung der USA sind diese Agenturen natürlich jetzt sehr unter Druck und haben dann auch nicht mehr die Kraft, die sie vielleicht einmal hatten. Und weil wir heute ja auch Frauenrechte besprechen, für die Entwicklung der Frauenrechte war die UNO maßgeblich. Das fing schon an mit der Frauendekade, die ausgerufen worden ist 1975. Da fanden drei wichtige Frauenrechtskonferenzen statt. In der Zeit wurde auch die CEDAW, die Übereinkunft zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frauen verabschiedet, also die, kurz gesagt, die Frauenrechtskonvention. Dann fand in Wien auch 1993 die Weltmenschenrechtskonferenz statt, wo erstmals Gewalt an Frauen thematisiert worden ist. Und dann die wegweisende Frauenweltkonferenz 1995 in Peking mit der Verabschiedung der Aktionsplattform, die Grundlage von allen weiteren Dokumenten war. Leider muss man dazu sagen, es war die letzte Weltfrauenkonferenz, weil alle die Befürchtung haben, dass es Rückschritte gibt, wenn weitere stattfinden. Mhm. Und schlussendlich dann 2000 die UN-Resolution 1325. Ist auch ein Meilenstein in der Entwicklung. Dann die Gründung des Internationalen Gerichtshofes ist auch ein sehr wichtiges Ding. Und es gab Friedensmissionen, die, wenn ich da zu Melissa schaue, zum Teil nicht sehr erfolgreich waren, aber zum Teil doch auch erfolgreich waren. Also nicht erfolgreich war Ruanda oder näher Srebrenica, aber es gab durchaus auch Erfolge in dem Fall. Also ja, grundsätzlich würde ich sagen, es ist ein Erfolg, aber es ist massiv in der Krise. Und es ist die Gefahr, dass wir sie verlieren, aktuell.
Mhm. Ja, du hast erwähnt eben auch Peking, die Weltfrauenkonferenz in Peking, und auch schon 30 Jahre her. Ich glaube, die war auch ein Thema jetzt bei der Frauenkommission in New York, wo du warst. Und Melissa, ich meine vielleicht, weil Magda hat ja schon erwähnt und ich jetzt in der Einleitung auch, die Resolution 1325, Frauenfrieden, Sicherheit, ist untrennbar quasi mit der UNO auch verbunden, ist ein großer Meilenstein damals auch gewesen. Kannst du vielleicht kurz ein bisschen erzählen, warum eigentlich? Was steht denn da drinnen? Was ist sozusagen der Fokus dieser 1325 und warum war sie so wichtig und ist immer noch wichtig?
Genau, sie ist extrem wichtig, weil zuvor, man muss mal sagen, sie wurde eben wie Magda, wie du gesagt hast, 2000 verabschiedet. Davor hatten wir 10 Jahre unterschiedlichste und sehr viele Kriege, bei denen Frauen eben oft eine eher passive Rolle eingenommen haben, offiziell. Inoffiziell wissen wir natürlich, dass Frauen nicht nur Opfer waren, nicht nur eine passive Rolle hatten, sondern auch als Friedensmacherinnen aktiv waren, ob auf lokaler Ebene oder auch sogar auf nationaler Ebene. Sie waren auch aktive Kämpferinnen im Kriegen, natürlich sehr viel weniger als Männer, aber trotzdem auch. Und natürlich waren sie diejenigen, die Communities oft zusammengehalten haben, Care-Arbeit gemacht haben, sich um Kinder gekümmert haben und disproportional viel mehr an den Kriegen zu leiden hatten. Das heißt Vertreibung, Hungersnotnöte und natürlich sexualisierte Gewalt, die in all diesen Kriegen natürlich auch vorgekommen ist. Einer dieser Kriege war natürlich der Balkankrieg, zum anderen auch, wie du schon erwähnt hattest, der Genozid in Ruanda, aber auch Sierra Leone, Liberia, Afghanistan. Bei all diesen Kriegen waren Frauen aktive Peacemakerinnen, kann man sagen, aber wurden dann offiziell in den Friedensverhandlungen außen vor gelassen. Hier fällt mir zum Beispiel im Balkan die Daytona Accords ein, wo Frauen eben auch ausgelassen wurden, und auch in Sierra Leone beim Lomé-Pakt etc. etc. Natürlich ist nicht alles schlecht. Bei Ruanda zum Beispiel hatten wir dann am Ende natürlich auch ein bisschen mehr eine Einbindung von Frauen und Frauenorganisationen, was dazu geführt hat, dass das Land jetzt eine 61-prozentige Rate an Frauen im Parlament hat und einen Gender Parity Index, der relativ hoch ist mit 1,32. Und das zeigt, wie wichtig es ist, Frauen in den Friedensprozess mit einzubinden. Ein gutes Beispiel ist natürlich auch Liberia, wo eine ganze Bewegung, ich glaube, es war die Weiß-T-Shirt-Bewegung, hat sie damals geheißen, sehr simpel, wo Frauenorganisationen und Frauen individuell einfach zusammen daran gearbeitet haben, in die Friedensverhandlungen aktiv auch mit eingebunden zu werden, was dazu geführt hat, dass das Land ein paar Jahre später seine erste weibliche Präsidentin gewählt hat. Daher diese zwei Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, Frauen ins Peacebuilding oder in die Friedensvermittlung auch mit reinzubringen. Und das war auch der Grund, wieso die 1325-Resolution der UN eben auch angedacht wurde. Und das sind auch die Teile, die in dieser Resolution mit drinnen stehen.
Der Blick sozusagen oder auch das Einbringen von Frauen eben in Peacebuilding oder in Verhandlungen, das ist auch ein Thema ja auch der feministischen Außenpolitik, weil es natürlich die Bedürfnisse von Frauen sonst nicht gesehen, nicht gehört und vor allem auch nicht sich wiederfinden in Verträgen oder in Friedensverträgen beispielsweise. Und du beschäftigst dich schon lange mit dieser 1325er, Magda. 25 Jahre danach, nach dieser Verabschiedung, wo siehst du denn die Erfolge, die jetzt auch schon ein bisschen von der Melissa gekommen sind, aber auch das Verbesserungspotenzial? Wo fehlt es noch?
Also ich glaube, eine der Stärken der Resolution ist es, dass es sie gibt, dass sie zu einer globalen Norm geworden ist und dass sie halt Einzug gefunden hat, auch in nationale Aktionspläne. Über 100 Staaten haben nationale Aktionspläne verabschiedet und schauen da halt, dass die Partizipation von Frauen sowohl in Militär, im Auslandseinsatz wie in Polizeikräften erhöht wird. Und das ist auch gelungen. Zudem wurden in Feldmissionen Gender Advisor eingesetzt etc. Diese Dinge, die sind gelungen, auch bei der Partizipation, wobei es da einen Rückschritt gegeben hat. Es waren zunächst, also zwischen 2020 und 2022 ist die Zahl an Beteiligung von Frauen von 23% auf 16% gesunken bei Friedensverhandlungen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Schwäche, dass Frauen zwar mit einbezogen werden, zum Beispiel der Syrien-Beauftragte, der Mistura, der hatte ein Beratungsgremium von syrischen Frauen aus unterschiedlichen Feldern, aber am Verhandlungstisch, wo was zu sagen ist, wo die Macht, wo die Entscheidungen ja stattfinden, sind sie halt immer noch viel zu wenig oder kaum vertreten. Was auch ein Erfolg war, ist, dass es hat ja nach der Resolution 1325 Folgeresolutionen gegeben, wo etwa sexuelle Gewalt in Konflikten sehr thematisiert worden ist, verurteilt worden ist. Und da gab es 2016 erstmals auch eine Verurteilung von dem Internationalen Gerichtshof in Bezug auf sexuelle Gewalt im Krieg. Beim Internationalen Strafgerichtshof war das. Und natürlich war die 1325 Wegbereiterin für feministische Außenpolitiken, wie sie etliche Staaten versuchen zu verfolgen. Bei manchen gab es wieder einen Rückschritt, zum Beispiel Schweden oder Deutschland haben sich wieder zurückgezogen, aber andere, gerade auch im globalen Süden, Mexiko ist da durchaus als Vorbild zu nennen, haben sie doch umgesetzt. Also das denke ich, das sind sicher die Erfolge. Wo es vielleicht auch noch schwächelt, ist, Schutz ist ja ein wesentlicher Teil in der Resolution und da wird eher der Opferschutz, was wichtig ist, keine Frage, in den Mittelpunkt gestellt, aber es wird wenig an den Strukturen gearbeitet, um überhaupt Konflikte zu verhindern. Mhm. Das ist, denke ich, auch eine Schwäche. Und eine Schwäche ist, dass es keinen Mechanismus gibt zur Durchsetzung dessen, was die Staaten sich vornehmen zu tun. Also, dass die UNO da zahnlos ist.
Mhm. Ja, es ist leider wie so oft bei Frauenrechten, quasi ist es ein ständiger Kampf und dann ganz oft auch ein Kampf, dass es keine Rückschritte gibt. Und die Frage, wann man sozusagen Dinge dann erfüllt hat, Verträge erfüllt hat oder auch, sowas wie eine Agenda sozusagen erfüllt ist in Lebzeiten, glaube ich, kaum mehr zu erleben, also in meinen zumindest nicht. Aber Melissa, du warst ja wie am Anfang auch gesagt, bei der UNO, anlässlich eben dieser Frauenrechtskommission, die getagt hat, als Teil auch der Zivilgesellschaft in New York, hast dich dort ausgetauscht mit zahlreichen anderen Organisationen und Feministinnen auch. Wie haben denn die anderen NGOs auf diese 80 Jahre UNO zurückgeblickt?
Es war ja ein Jubiläum, ein multiples Jubiläum. Zum einen die 80 Jahre, die 25 Jahre der 1325er Resolution und eben auch mehr als 30 Jahre seit der Weltfrauenkonferenz in Beijing. Mhm. Und das war wirklich ich muss auch sagen, aus meiner Perspektive als relativ junge Person auch sehr interessant, da dabei zu sein und diese Jubiläen auch mitzubekommen. Und wir haben uns, wie gesagt, auch mit anderen NGOs und Aktivistinnen ausgetauscht, die zum Beispiel in Beijing auch dabei waren, selbst auch, und dann das Klima zwischen Beijing vor 30 Jahren und jetzt verglichen haben und uns dann oft gesagt haben, dass es vor 30 Jahren tatsächlich besser war. Und einfacher war, Frauenrechte eben durchzusetzen, als es jetzt eben in diesem Klima möglich ist. Und das war schon sehr überraschend, teilweise auch nicht, weil man eben oft sagt, dass die Rechte, die gewonnen werden, einfach auch immer verteidigt werden müssen. Man kann sich auf den Lorbeeren leider nicht ausruhen und annehmen, dass es dann immer auch progressiv weitergeht. Und in dem Sinne war es dann auch oft so, dass sehr viele Mitgliedstaaten, die vor 2-3 Jahren relativ progressive Frauenrechte auch durchgesetzt haben, nun relativ konservativ im Wording auch sind. Das heißt, wir haben viel Gender durfte nicht verwendet werden. Es gab diese Rückbesinnung auf das Wort oder Konzept Familie, was wir natürlich wissen, ein nicht sehr inklusiver Ansatz ist. Und auch in Bezug auf sexuell reproduktive Rechte gab es dann auch sehr viele Rückschritte, wo viele Klauseln es nicht in die Endresolution geschafft haben, beziehungsweise dass es viele Länder gibt, die einfach gesagt haben, sie möchten nicht über dieses Thema sprechen und finden es nicht wichtig.
Also die Political Declaration, die da verabschiedet wurde, weist schon einiges an Lücken und Mankos auf.
Genau, leider.
Jetzt ist ja ein wesentlicher Teil auch unserer Arbeit am VIDC die Kooperation und der Dialog quasi mit dem globalen Süden, diesen auch zu stärken. Und die UNO ist eben auch ein Ort des Dialogs ja und der Zusammenarbeit, vor allem eben auch des globalen Nordens mit dem globalen Süden. Und die Institution eigentlich, zumindest in der Generalversammlung, wo ja alle Staaten mit einer gleichberechtigt vertreten sind, jeder Staat eine Stimme auch hat. Angesichts dieser Weltunordnung und der wechselnden regionalen Bündnisse und dies sozusagen man jetzt immer stärker auch beobachtet, also vor allem auf dieser regionalen Ebene, hat so eine umfassende Weltorganisation überhaupt noch Zukunft?
Oh, das ist keine leichte Frage, denn es ist momentan schwer einzusetzen, wie es weitergeht. Das hat vor allem auch mit der geopolitischen Lage, mit der Situation in den USA zu tun, wo man auch nicht weiß, wie die USA als Staat weiter funktioniert, in meiner Einschätzung nach. Mhm. Aber ich denke, das ist sehr wichtig, gerade für Europa, für einen Staat wie Österreich, dass es so ein Gremium gibt, wo alle zusammenkommen, alle eine gleiche Stimme haben. Man muss sagen, das Hauptproblem oder ein wichtiges Problem ist der Sicherheitsrat. Er funktioniert, er kommt seinen Aufgaben nicht nach. Er funktioniert nicht aufgrund der Veto-Situation. Letzte Nacht gab es eine Ausnahme. Da gab es aufgrund der Bombardierung Israels in Katar erstmals wieder eine einstimmige Verurteilung Israels, was es schon, weiß ich wie viele Jahre, nicht mehr gegeben hat. Aber hier muss unbedingt was stattfinden. Und vielleicht, um nicht ganz so negativ zu sein, es hat letztes Jahr, weil dass es eine Reform des Sicherheitsrates geben muss, ist sehr vielen bewusst. Es hat letztes Jahr im September unter sehr intensiver österreichischer Beteiligung, muss ich sagen, Österreich war maßgeblich bei den Verhandlungen dabei, die Verabschiedung gegeben des Zukunftspaktes. Und dieser Zukunftspakt, und das muss man sagen, das ist auch mit Zustimmung aller im Sicherheitsrat erfolgt. Damals auch der USA. Wir wissen, das waren auch die beiden Administrationen. Aber der hat auf jeden Fall festgeschrieben, dass es eine Reform des Sicherheitsrats geben muss. Er muss repräsentativer sein, integrativer, transparenter, effizienter, effektiver. Das sind natürlich alle Schlagworte, aber es ist auch festgehalten worden, dass es Fortschritte geben muss im Hinblick auf, dass Afrika Sitze bekommt im Sicherheitsrat, Entwicklungsstaaten Sitze bekommen, auch Inselstaaten müssen vertreten sein, dass es auch eine regelmäßige Überprüfung des Sicherheitsrats geben muss und dass das Vetorecht angegriffen werden muss. Und da haben auch die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates zugestimmt diesmal. Mhm. Also das würde ich jetzt schon als was Positives sehen. Und es wurde auch festgelegt, wie so ein Prozess stattfinden kann. Also dass man nicht immer wieder bei Null beginnen muss zum Beispiel. Das muss man jetzt beobachten, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass da Österreich auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen sollte, auch jetzt im Hinblick auf die Kandidatur Österreichs zum UN-Sicherheitsrat, dass sie da auch das Gespräch suchen mit der Zivilgesellschaft, auch mit Ländern, mit denen sich man verbinden kann, auch in Afrika. Und das heißt natürlich für Österreich und für Europa vor allem, dass man eine andere Dialogform suchen muss, dass man die kolonialen Strukturen, und wenn ich da nur Schlagwort France-Afrika erwähne, dass man das überwinden muss und auch Schuldeingeständnisse machen muss, meines Erachtens. Damit wir zu einem anderen Dialog mit Afrika, wir brauchen Verbündete, vor allem wenn die USA nicht mehr vorhanden ist in dem Kontext.
so ein wesentlicher Meilenstein auch im Zuge der Gründung der Vereinten Nationen war ja die, du hast eh erwähnt am Anfang, auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 verabschiedet wurde. Und in den letzten Jahren hat man den Eindruck, also die stehen ganz besonders unter Druck. Grenzen verschieben sich, Interpretationen quasi finden Tor und Tür und über Neuverhandlungen sozusagen über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder wird sozusagen auch schon diskutiert. Jetzt können wir hier nicht alle Aspekte aufgreifen, wo Menschenrechte eine Rolle spielen, wie beispielsweise eben im Krieg oder bei Asylverfahren und so weiter. Aber angesichts eben dieses 25-jährigen Jubiläums Frauen, Frieden, Sicherheit möchte ich mich da ein bisschen sozusagen fokussieren auf die Frauenrechte. Und die quasi sind ja auch unter Druck, wie wir festgestellt haben. Eine immense Gefahr für die Wahrung eben der Menschenrechte ist dieser große Einfluss auch von Anti-Gender-Akteurinnen bei der UNO. Das passiert oft sehr im Verborgenen, das kriegt man oft gar nicht mit, aber vielleicht, Melissa, kannst du uns da ein bisschen sozusagen was sagen dazu oder auch ein Beispiel auch geben und warum auch Österreich das eigentlich interessieren sollte und nicht nur ein Thema ist der USA, wo wir das vielleicht ein bisschen stärker mitbekommen.
Ja, definitiv im Verborgenen, natürlich in Verhandlungen sehr oft auch. Viele der Ergebnisse in der politischen Deklaration, aber auch in Resolutionen, die in der UN verhandelt werden, passieren in informellen Verhandlungen zwischen Staaten, zwischen individuellen Personen. Und da werden eben dann auch diese Entscheidungen getroffen. Während unserer Zeit in den USA, in New York, wird doch gemerkt, dass es große Länder gibt, wo man sehr merkt, dass es hier einen Rückschritt gegeben hat. Wie wir schon mehrfach erwähnt haben, natürlich in den USA und natürlich ein Land, das sehr viel oder sehr prominent diesbezüglich war, war natürlich auch Afghanistan, wo man auch gesehen hat, dass die alte, also vor der Übernahme der Taliban, der diplomatische Korps noch besteht. Das heißt, nicht offiziell von den Taliban sanktioniert, natürlich, weil die Personen, die derzeit in New York sind, nicht Taliban-angehörig sind und sehr stark sich für Frauenrechte eben stark machen, obwohl die Situation in Afghanistan so ist, wie sie ist. Wir haben eine komplette Reduzierung der Frauen in Schulen, in Bildungseinrichtungen. Vor der Übernahme der Taliban, wenn ich mich recht erinnere, waren es knapp 40%. Jetzt sind wir bei ca. 10%, also sehr viel weniger. Frauen können sich nicht frei im Land bewegen, etc. Und aus österreichischer Sicht ist das natürlich sehr wichtig, weil es geht hier auch um das Wording. Welche Begriffe kann man verwenden? Welche Projekte kann man noch finanzieren im Kontext der internationalen Entwicklungszusammenhalt? Ist es noch möglich, genderspezifische Projekte in bestimmten Ländern zu finanzieren und wie? Und das ist eben auch eine große Frage. Natürlich auch die finanzielle Situation, die wir auch vorhin kurz angesprochen haben, die vor allem UN Women, UNICEF und das UN-Hilfswerk für Flüchtlinge betroffen hat. Drei Organisationen, die sehr wichtige Arbeit im Bereich Gender und Kinder machen. Und aufgrund dessen auch sich entschieden haben, ihre Headquarters nach Nairobi zu verlegen. Mhm. Auch im Hinblick der Agenda 80 UN. Aber natürlich dadurch, dass die Situation sich jetzt so schnell verändert hat, hat man diese Entscheidung auch relativ schnell getroffen und möchte auch bis Ende 2026 die gesamte Office UN Women und UN UNICEF nach Kenia verlegen. Und das zeigt natürlich die finanzielle Situation derzeit in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und zeigt auch, dass ganz viele Projekte, die derzeit angelaufen sind, die laufend waren, in Ländern des globalen Südens zum Beispiel nicht mehr durchgeführt werden können. Mhm. Wir haben natürlich Geschichten gehört von Menschen, die auf einen Tag auf den anderen vor verschlossenen Türen, vor verschlossenen Krankenhäusern gestanden sind, weil diese USAID-Cuts eben diese Projekte beeinflusst haben. Das heißt, wir haben wirklich reale Konsequenzen für die Menschen, die in bestimmten Ländern leben, für die Organisationen und die UN selbst und natürlich auch für Österreich als einen Staat, der eben auch internationale Entwicklungsgelder auch vergeben möchte, weiterhin hoffentlich auch.
Unter einem Schwerpunkt.
Unter einem Schwerpunkt, ja. Genau.
vielleicht da anschließend gleich auch, also man sieht eben auch, dass diese Verknüpfung der Themen von Gleichberechtigung, wie zum Beispiel eben auch Klimasicherheit und Gender und Frauen sind ja am stärksten betroffen, auch von diesen, sozusagen vom Klimawandel und von der Klimakrise, weil sie sind lokal vor Ort, quasi während ja andere oft, also Männer dann auch oft flüchten und sie haben die Care-Arbeit, sie kümmern sich um Essen und Haushalt und um Ältere oder Kinder. Und angesichts dieser Klima, also rückt diese feministische Analyse der Klimakrise so stark in den Hintergrund, also stärker als je zuvor, obwohl es eigentlich notwendiger wäre als je zuvor. Auch das sozusagen, nehme ich an, ist auch ein Aspekt dieses Backlashes, den wir sehen.
Zum einen der Backlash, aber definitiv auch die Frage, wer in der Klimakrise das Wort hat. Und Interdisziplinarität ist etwas, ein relativ neues Konzept, könnte man sagen, stark geprägt von Kimberly Crenshaw Ende der 90er Jahre. Also daher nicht etwas, was wir schon sehr lange kennen und deshalb auch oft vergessen, wenn wir bestimmte Themen analysieren, wie zum Beispiel Klima. Die Problematik bei der Klimadebatte ist aber definitiv auch, wer diese Debatte auch oft anführt. Die Personen, die davon am meisten betroffen sind, ob das jetzt indigene Bevölkerungen sind, Frauen, Personen, die von Armut betroffen sind, haben oft das letzte Wort. Mhm. Und deshalb fällt das auch sehr oft in den Hintergrund, dass wir eben interdisziplinär denken müssen, wenn wir an das Klima denken müssen und auch Frauen vor allem und Kinder in den Mittelpunkt stellen müssen und schauen müssen, wie wirkt sich das Klima auf diese Personen anders aus als auf Männer. Wie du schon angesprochen hast, Männer haben oft die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Sie haben oft die finanziellen Möglichkeiten. Sie haben auch diese Care-Arbeit oft nicht und auch nicht die Verantwortung, sich um Kinder zu kümmern. Frauen müssen zurückbleiben, sich um die Community auch kümmern, um ältere Familienangehörige etc. etc. Und auch aus landwirtschaftlicher Perspektive sehen wir, dass Frauen sehr stark von der Klimakrise betroffen sind, weil sie eben auch in der Landwirtschaft aktiv sind, ob das jetzt Subsistenzlandwirtschaft ist oder andere Formen der Landwirtschaft.
In einer gemeinsamen Veranstaltung vor kurzem an der schwedischen Botschaft, also VRDC in Kooperation mit der schwedischen Botschaft, ging es vor allem auch um die fehlende Strafverfolgung von sexualisierter Gewalt in Konflikten. Ein Thema, das ja angesichts der steigenden Konflikte und Kriegen, also so viele wie noch nie, wie du gesagt hast, auch seit dem Zweiten Weltkrieg, noch dringlicher wird. Was sozusagen kann Österreich in diesem Zusammenhang überhaupt tun?
Also zum einen denke ich, dass es wichtig ist, die meisten Opfer von sexualisierter Gewalt in Konflikten sind Frauen und Mädchen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass auch Männer und Burschen Opfer sein können. Also auch das muss berücksichtigt werden in etwaigen Programmen, die man verfolgt. Zum anderen denke ich, dass es wichtig wäre, dass Österreich Organisationen, NGOs, die sich um die Verfolgung solcher Straftäter kümmern, unterstützt und auch den Schutz gewährt für solche Leute, die Zeugenaussagen machen, die überhaupt diese Themen verfolgen. Und Österreich könnte natürlich auch selbst aktiv werden in der Strafverfolgung. Dazu müsste halt das Personal aufgestockt werden, das sich für so internationale Verbrechen einsetzt. In Deutschland ist das ja der Fall gewesen, dass in Bezug auf Syrien schon Verurteilungen stattgefunden haben. In Österreich bislang noch nicht. Es wäre also auch an der Zeit, dass das Österreich machen könnte. Zudem haben wir natürlich mit dem langen Sommer der Flucht, der jetzt dieses Jahr 10 Jahre ist, sehr viele Menschen hier in Österreich, die aus Kriegen geflohen sind, im Krieg und auf der Flucht sexualisierte Gewalt erfahren haben. Auch es gilt, sich um die zu kümmern. Es braucht ein größeres Angebot an psychologischer Betreuung und auch an Schulung derjenigen, die mit diesen Menschen zu tun haben. Das fängt an mit der Polizei, mit der Justiz, im Gesundheitsbereich, dass man das erkennt, dass die Menschen oder die Frauen in erster Linie natürlich Opfer geworden sind und dass die Handhabung dessen nicht wieder zu einer Retraumatisierung führt. Wir haben ja ein Programm mit syrischen und afghanischen Frauen, wo wir Workshops organisieren und das Thema der Gewalterfahrung kommt da immer hoch und es ist für uns dann auch schwierig, für sie dann einen Platz zu finden, wo sie Betreuung kriegen. Also wir wissen, wir brauchen psychologische Betreuung in ganz vielen Feldern, aber wir dürfen da nicht wegschauen, dass es auch dieses Feld betrifft.
Ja, es ist wirklich viel, viel zu tun, quasi viel noch, was offen ist oder was verbessert werden müsste jedenfalls. Aber gleichzeitig natürlich auch noch Rückschläge, die man eben auch noch mit eindenken muss, politisch, auf der politischen Ebene quasi dieser Backlash und dieses sozusagen recht populistische Narrativ, das immer stärker wird. Aber trotz all dieser Rückschläge gibt es Entwicklungen, die auch Grund zur Hoffnung geben. Ich versuche ja, den Podcast quasi auch angesichts der dramatischen Lage der Welt doch ein bisschen hoffnungsvoller auch enden zu lassen. Und es gibt ja auch meistens auch sehr auch positive Aspekte und Gründe auch zur Hoffnung. Wo könnte man sich denn in den nächsten 25 Jahren bei Frauenfriedenssicherheit hinbewegen?
Ich denke, dass es wichtig wäre, damit hier auch eine weitere, also fangen wir mal bei Österreich an. Österreich war federführend, was die 25 anging. Wir waren bei den ersten dabei, die einen nationalen Aktionsplan gemacht haben. Es gab in der Zwischenzeit schon mehrere. Allerdings liegt der letzte auch schon wieder zurück. Der stammt aus 2012. Es wäre an der Zeit, dass es hier eine Evaluierung gibt mit einer starken Einbindung der Zivilgesellschaft. Und das muss auch finanziert werden, nicht nur auf Freiwilligkeitsbasis. Was es bräuchte, und da knüpfe ich ein bisschen an, was Melissa vorhin gesagt hat zu Klima, dieser Sicherheitsbegriff innerhalb der 1325 müsste auch erweitert werden, etwa mit Klimasicherheit müsste aufgenommen werden und entsprechend Indikatoren eingesetzt werden. Die ökonomische Sicherheit für Frauen auch im Sinne der Prävention wäre da wichtig und ein verstärkter Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen, auch vor Gericht, dass sie die finanziellen Mittel haben, Fälle vor Gericht zu bringen. Und hier vielleicht auch als Positives, es gab in den letzten Jahren hier einen Schub an Fällen, die vor internationale Gerichtshöfe, Strafgerichtshöfe gebracht worden sind. Ich denke, da ist es wichtig und auch an Österreich adressiert, dass man das unterstützt und dass man die Urteile anerkennt und umsetzt, weil wir sind Vertragspartner. Und zu sagen, wie es leider passiert ist, wir würden diese Verhaftung nicht, ich beziehe mich jetzt auf den israelischen Premierminister, nicht vollziehen, das ist nicht hilfreich. Damit schwächen wir den Multilateralismus und diese internationalen Institutionen und Gerichtshöfe.
Und die Herrschaft des Rechts.
Und die Herrschaft des Rechts, genau.
Melissa, wo siehst du ein bisschen Grund zur Hoffnung noch, auch im Hinblick darauf, dass du ja noch viele Jahrzehnte erleben wirst?
Ja, also definitiv. Es gibt natürlich auch positive Aspekte. Zum einen denke ich auf jeden Fall, aus der Sicht des Klimawandels haben wir eine junge Generation, die sich der Problematik sehr bewusst ist, hier auch sehr aktiv ist und in den letzten Jahren auch versucht hat, den globalen Süden hier mehr vermehrt einzubinden, der oftmals außen vor gelassen wurde. Was wichtig wäre, und ich denke, das ist auch auf österreichischer Ebene, auf EU-Ebene sehr wichtig, eben was du gesagt hast, Magda, dass vermehrt diese Kooperation mit Ländern aus Afrika, aber auch aus Lateinamerika folgen muss und weniger eben aus dieser Kolonialperspektive, sondern vielmehr auf gleicher Ebene und dass man hier auch sehr viel mehr zusammenarbeitet und auch auf dem Kontinent, vor allem in afrikanischen Ländern, in Westafrika, diesen Anti-Gender-Bewegungen auch ein bisschen entgegenwirken kann. Und das geht nur, indem man Kooperation, vor allem sich auf Kooperation fokussiert und auf den Dialog eben zwischen Österreich und Ländern des globalen Südens. Genau.
Danke euch für einen positiven Ausblick oder zumindest auch konstruktive Vorschläge, was noch zu tun wäre und wie man es auch angehen könnte. Das waren jetzt natürlich nur einige Aspekte, die im Zusammenhang jetzt mit 1325 oder auch mit 80 Jahre UNO, die wir hier jetzt in diesem Podcast auch besprechen konnten. Aber es gibt bei uns auch recht bald eine Gelegenheit im VIDC, sich noch intensiver mit dieser Thematik auch zu beschäftigen. Am 3. November organisiert das VIDC eben eine Veranstaltung anlässlich dieser beiden Jubiläen. Magda, vielleicht kannst du noch kurz sagen, wer da dabei ist und worum es gehen wird.
Ja, es wird dabei sein die Margot Wallström, die ehemalige schwedische Außenministerin, die zum einen die feministische Außenpolitik in Schweden eingeführt hat, aber zum anderen auch im UN-Außenministerin war, als Schweden einen Sitz im Sicherheitsrat hat, im UN-Sicherheitsrat. Und sie war auch Sonderbeauftragte im Rahmen der 1325, wo es um Gewalt gegen Frauen in Konfliktsituationen ging. Also das wird sicher interessant. Dann ist auch Alexander Gment dabei. Das ist ein österreichischer Diplomat, der eben auf UN-Ebene, vor allem auch im Bereich Abrüstung, sehr aktiv ist. Und auch eine Vertreterin aus dem globalen Süden wird dabei sein. Sein Name Naragi Andalini. Sie war eine der Mutter der 1325 und hat sie von zivilgesellschaftlicher Seite mitgestaltet. Sie ist auch Mitbegründerin des Netzwerks ICAN. Und sie wird ein bisschen die kritische Stimme sein des globalen Südens auf die UN und auf die 1325.
Ja, wunderbar, sehr spannend. Vielen Dank, Melissa. Vielen Dank, Magda, für das spannende und interessante Gespräch.
Vielen Dank. Danke.
Das war ein Blickwechsel zu den Vereinten Nationen, die gerade gar nicht so vereint sind, und zu Frauenrechten, um die aktuell besonders gekämpft werden muss. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge im Oktober wieder mit dabei sind. Und mehr zur Arbeit des VIDC finden Sie auf unseren Social-Media-Kanälen, auf unserer Website. Folgen Sie gerne dem Podcast und haben Sie noch eine gute Woche.